Bionische Augen mit Nachtsichtgerät, Computerschnittstellen im Kopf, Gesundheit bis ans Lebensende. Fortschritt gibt es überall, auch in und an unserem Körper. Aber solche Zukunftsvisionen sind kostspielig. Nur schwerreiche Phantasten können sich so etwas leisten. Entsteht also eine neue Zweiklassengesellschaft auf der Erde? Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Ich bin Christian Herrmann, hallo und herzlich willkommen.
One possibility is the division of humankind into different biological castes, with the rich being upgraded into virtual gods and the poor being degraded to this level of useless people.
Das war Yuval Noah Harari 2015 bei einem TED-Talk. Und was der israelische Historiker meint, hat er in seinem Bestseller Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit, so beschrieben. Tatsächlich werden sich die kommenden Herrscher unserer Welt mehr von uns unterscheiden, als wir uns von Neandertalern. Wir und die Neandertaler waren wenigstens noch Menschen. Unsere Erben werden gottgleich sein. Zitat Ende. Gottgleich? Weil wir durch Fortschritte in Medizin und Genetik in Zukunft kaum noch krank, aber dafür immer älter werden. Gottgleich, weil Unternehmen wie Neuralink von Elon Musk in unserem Kopf eine Schnittstelle schaffen wollen, über die wir mit Computern kommunizieren und mit der wir dann genauso schnell denken und rechnen können. Gottgleich, weil schon jetzt bionische Augen entwickelt werden, die blinden Menschen nicht nur ihre Sehkraft zurückgeben, sondern auch die Fähigkeit, nachts zu sehen und damit besser sind als das Original. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten, sagt Christiane Wopen, Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Medizinischen Fakultät der Uni Köln. Dort leitet sie CERES, das Cologne Center for Ethics, Rights, Economics and Social Science of Health.
Ein besonders extremes Beispiel ist vielleicht auch dasjenige von Ishiguro Hiroshi, ein japanischer Forscher, der eine Vision entworfen hat, dass in Zehntausenden von Jahren der Mensch auf technologische Art und Weise die organische Substanz durch anorganische entsetzt und in einem zweiten Schritt dann auch das Gehirn durch einen Computer ersetzt. Er spricht von einem anorganischen, intelligenten Leben. Er hält das auch für eine konsequente Weiterentwicklung der Evolution. Es erscheint uns vielleicht etwas dystopisch, aber klar ist, dass wir technologisch sicherlich noch viel entwickeln werden und wir jetzt schon darüber nachdenken müssen, es ja auch schon tun, aber es intensivieren müssen, in welcher Weise wir die Technik einsetzen wollen.
In welcher Weise wir sie einsetzen wollen und wer entscheiden darf, wer sie bekommt. Denn na klar, wir reden hier von Technologien, die noch Zukunftsmusik sind, aber an denen längst geforscht und gearbeitet wird, intensiv. Aber nicht immer sind es Staaten, die solche Visionen vorantreiben und Geld investieren, sondern Milliardäre, die von der Unsterblichkeit träumen. Peter Thiel zum Beispiel, der umstrittene deutsch-amerikanische Investor und Mitgründer von PayPal, ist sehr an einem möglichst langen Leben interessiert. Der Tod ist ein Problem, das gelöst werden kann, hat er 2012 in einem Interview mit dem Business Insider gesagt. Und gerüchteweise lässt er sich auch schon seit ein paar Jahren das Blut von jungen Menschen verabreichen, in der Hoffnung, dass er dadurch langsamer altert. Daran kann ihn niemand hindern. Peter Thiel darf mit seinen Milliarden machen, was er möchte. Aber genau deshalb warnt Yuval Harari vor einer Zweiklassengesellschaft. Er fürchtet, dass es superreiche Menschen geben könnte, die sich solche Prozeduren leisten können und den Rest, die Kassenpatienten der Welt sozusagen. Wissenschaft und Forschung sind frei, das kann man nicht verbieten, sagt Christiane Wopen. Aber wir müssen im Auge behalten, ob wir auf ungerechte Zustände zusteuern.
Wenn man Medikamente entwickelt, kann man die ja auch nicht einfach beliebig einsetzen, sondern sie unterliegen bestimmten Regularien. Das lässt sich mit technischen Produkten, seien es Medizinprodukte oder anderer Art, ja selbstverständlich auch lösen. Das sehen wir ja auch jetzt schon bei Medizinprodukten. Und wenn in Zukunft irgendwelche Sonden entwickelt werden sollten oder Chips, die man implantiert und die einem Menschen übermenschliche Fähigkeiten zuordnen, die tatsächlich dann ein systematisches Problem für die ganze Gesellschaft mit sich bringen, dann gehörte das aus meiner Sicht reguliert.
Aber wer soll diese Regeln durchsetzen? Wer soll Menschen wie Amazon-Gründer Jeff Bezos, die reicher sind als viele Länder, verbieten, nach der Unsterblichkeit zu streben? Oder sie zwingen, ihr Wissen, ihre Medikamente und ihre Technik mit dem Rest der Welt zu teilen, falls sie erfolgreich sind? In der Corona-Krise können wir die wachsende Ungerechtigkeit schon jeden Tag in den Nachrichten beobachten. Die Pandemie trifft die Ärmsten und Schwächsten am härtesten, weil sie ihr Leben auf engstem Raum mit vielen anderen Menschen teilen. Im Flüchtlingslager, auf Arbeit, im Schlachthof oder zu Hause. Diejenigen dagegen, die das nötige Kleingeld haben, flüchten sich auf die sichere Yacht, auf die eigene Insel oder in die abgelegene Hütte in den Bergen. Und wir sehen, dass der Staat die Züge längst nicht mehr allein in der Hand hält. Er gibt zwar einen Rahmen vor, aber ohne Unternehmen wie Amazon, Apple und Google geht plötzlich nichts mehr.
Ja, die Digitalisierung hat ein paar Unternehmen an die Spitze geführt und ihnen eine sowohl finanzielle als auch technologische Macht verliehen, die zu einem Ungleichgewicht geführt hat, das so nicht länger aufrechterhalten werden sollte. Wir sehen das an vielen politischen Kämpfen. In Europa sehen wir das ja auch an der Datenschutzgrundverordnung. Wir sehen es an der Technologieentwicklung. Also Apple und Google haben uns hier in Europa geradewegs jetzt nun mal diktiert, in welcher technologischen Weise die Corona-Warn-App umgesetzt werden muss, weil wir in Europa nicht die Kapazitäten haben und nicht die technologischen Anknüpfungspunkte haben, um sie in anderer Art und Weise aufzusetzen, weil wir einfach auf diese Geräte und die Schnittstellen angewiesen sind, die sich nun breitflächig verbreitert haben. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das so bleiben muss. Europa kann sich auf den Weg machen, digital souverän zu werden. Vielleicht auch auf eine andere Art und Weise, als uns das das amerikanische oder das chinesische Modell vorgemacht haben. Und es steht ja an uns, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass das Gleichgewicht zwischen Kapital und Politik wieder zuträglich und gemeinwohlzuträglich wird.
Für Christiane Wopen bedeutet das, dass wir uns kritisch mit solchen Technologien und Entwicklungen auseinandersetzen müssen. Wie kann uns der technologische Fortschritt helfen, das Leben vieler Menschen zu verbessern und vielleicht sogar dafür sorgen, Krankheiten besser zu behandeln? Auf der anderen Seite müssen wir schauen, wo der vermeintliche Fortschritt ein Rückschritt sein könnte. Wir müssen internationale Strukturen und Prozesse fördern, die diese Dinge regeln. Optimistisch? Naiv? Vielleicht, sagt Christiane Wopen, aber was bringt es, nur das Schlechte zu sehen?
Ich glaube, man kann die Geschichte auf zwei Weisen erzählen. Man kann sie betrachten in dem Sinne, dass zunehmend große Probleme entstanden sind, die als Bedrohung für die Menschheit daherkommen. Man kann sie aber auch als eine Geschichte erzählen, in der Demokratie und Freiheit und Menschenrechte entstanden sind, wo ein Europa beispielsweise entstanden ist, das von einer Friedensgemeinschaft zu einer Wirtschafts- und dann Wertegemeinschaft geworden ist, wo wir eine Charta der Grundrechte und menschlichen Freiheiten haben, auf die Bezug genommen wird und auf die auch die politischen Ausgestaltungen im europäischen Rahmen Bezug nehmen. Sie sind alle nicht perfekt. Aber man kann die Menschheitsgeschichte auch als eine solche der Zunahme von Freiheit sehen. Ob wir mit dieser Freiheit bisher immer gut umgehen, das kann man mit guten Gründen bezweifeln. Das heißt aber nicht, dass wir sie aufgeben sollten oder dass es sich nicht lohnt, weiter darum zu kämpfen.
Kämpfen, so wie es die Black Lives Matter-Bewegung in den USA macht. Denn die Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus beweisen, dass auch die einfachen Menschen ohne viel Geld immer noch Macht und Einfluss haben, wenn sie zusammenarbeiten. Dann können sie selbst Giganten wie die US-Regierung vor sich hertreiben. Und sicherlich auch 200 Jahre alte Milliardäre. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.